Vielleicht sagst du einfach mal deinem Nachbarn, Gott freut sich total über dich. Gott freut sich total über dich, Melissa. Es ist so schön, wie zu sehen, wie sich das Gesicht verändert, wie sich unser Herz verändert, wenn wir uns das immer wieder neu vor Augen führen und bewusst machen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, wenn wir zusammenkommen, auch, dass wir das gegenseitig tun. Weil jeder von uns ist mit so vielen Dingen konfrontiert und herausgefordert und so viele Sachen im Alltag, die auf einen einstürmen. Und darum hat Gott uns einander auch gegeben, dass wir uns gegenseitig ermutigen und stärken und auferbauen. Und darum sagt der Paulus, wenn wir zusammenkommen, soll jeder was mitbringen. Das kann ein Psalm sein, ein ermutigendes Wort, ein freundliches Lächeln. Oder mal jemand in die Arme nehmen und drücken. Oder sich zu engagieren und mitzuhelfen. Was auch immer. Weil ich hoffe, du bist nicht da, weil wie sage ich das jetzt am besten? Wir sind nicht da, weil wir ein Haufen Konsumenten sind. Für das ist der Mediamarkt zuständig und spezialisiert und einige andere Geschäfte, sondern wir sind echt da, weil der lebendige Gott unter uns ist. Und weil wir die Gemeinschaft schätzen miteinander und weil wir sie brauchen. Und darum ist es so wertvoll, dass du heute da bist. Du ganz persönlich. Weil es ein Vorrecht ist, zusammen Gott anzubeten und einander auch aufzubauen. Weil Gott dich liebt. Er liebt auch dich ganz speziell, Juliane. Dich liebt er ganz speziell. Genauso ganz speziell, wie er jeden anderen liebt. ich bin so froh, dass Gott so, wisst ihr, ich bin ein Mensch, ich habe nur so eine gewisse Kapazität und wenn ich da was hingebe und da was hingebe, dann wird meine Kapazität weniger. Aber Gott hat es nicht. Gott muss seine Liebe nicht aufteilen, sondern das Wort Gottes sagt, dass das ist wie Ströme lebendigen Wassers, die aus uns herausfließen und die von ihm in uns hineinfließen. Und das Geniale bei Gott ist, je mehr du da aufmachst und rausfließen lässt, umso mehr kommt, gießt er nach, schickt er nach. Und ja, es gibt noch vieles von unserem Gott zu sagen, das einfach begeisternd ist. Und wir wollen uns heute auch noch mit seinem Wort beschäftigen und in sein Wort hineingehen. Wir sind ja momentan dran mit Gebet und haben uns einige Dinge angeschaut, mit in Bezug auf Gebet. Lass uns einfach nochmal ein bisschen kurz Revue passieren lassen. Wir haben bei der ersten Predigt darüber gesprochen, dass Gott uns als seine Stellvertreter eingesetzt hat auf dieser Erde. Dass Gott die Erde schon vom Anfang an im Paradies, hat Gott die Erde den Menschen gegeben und hat Adam und Eva eingesetzt, damit sie über diese Erde herrschen in seinem Auftrag. Aber sie waren von ihm bevollmächtigt. Und dann ist was passiert, dass die Vollmacht auf den Feind übergegangen ist und er dann die Erde sich untertan gemacht hat sozusagen. Und dann ist Jesus Christus gekommen und hat den Feind besiegt und hat uns wieder eingesetzt in diese Vollmacht. Aber diese Vollmacht, die passiert nicht automatisch. Wenn wir auf die Szene oder wenn wir in Erscheinung treten, dann klappern dem Feind nicht die Knie automatisch und er haut ab. Sondern erst dann, wenn er sieht, dass wir in dem Bewusstsein unserer Autorität das in Anspruch nehmen, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir sind so wie seine Herolde, die seinen Sieg verkündigen und die eigentlich das in Existenz rufen, was Jesus getan hat. Und das geschieht im Gebet. Drum gibt es solche Aussagen, dass Gott nichts tut auf der Erde, es sei denn durch Gebet. Weil er uns diese Vollmacht gegeben hat, Dinge freizusetzen. Man nennt es auch es gibt auch eine spezielle Gebetsform, so proklamatives, prophetisches Gebet, wo du in das Unsichtbare hineinrufst, diese Dinge, die Gott am Herzen liegen und sie dadurch existent werden, weil der Feind dann zurückweichen muss. Und er gibt nicht einfach so freiwillig die Dinge her, die er in Besitz hat, genommen hat. Wir haben uns dann auch angeschaut miteinander den Luther, der hat so ein bisschen einen Gebetsplan gehabt. Der hat immer gesagt, wenn du betest, dann liest zuerst die Bibel und dann gibt es 4 Dinge, die du tun kannst mit dem, was du gelesen hast. Die Bibel sagt, es ist ein Dankbüchlein. Das heißt, was ich gelesen habe, für was kann ich Gott danken und dankbar sein? Und ich glaube, wie die Nelly heute schon gesagt hat, das ist ein ganz großer Schlüssel. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, manchmal ist ja das Facebook nicht schlecht, da stehen auch ganz gute Dinge drin. Und da hat ein Wissenschaftler ganz neu herausgefunden und hat gesagt, wir denken immer, wir Menschen haben einen kompletten Trugschluss im Kopf. Wir denken, wenn wir viel arbeiten, dann verdienen wir viel Geld und wenn wir viel Geld haben, sind wir glücklich. Und er hat intensive Studien gemacht und hat gesagt, das ist ein kompletter Blödsinn. Es geht nämlich genau umgekehrt. Er hat gesagt, wenn du glücklich und zufrieden bist, dann bist du um 37% produktiver und leistungsfähiger, wie wenn du negativ drauf bist und schlecht drauf bist und dich über alles ärgerst. Und dann hat er so eine kleine Methode, die ich momentan auch mache, hat dann gesagt, wenn wir hergehen und jeden Tag 3 Dinge aufschreiben, wofür wir dankbar sind, über die wir uns freuen, dann fängt sich unser Denken auf einmal an, auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Ungefähr nach 20 Tagen, hat er gesagt. Beginnt dein Hirn positiv zu denken, weil du dich mit positiven Dingen beschäftigst. Und fängt an, die Dinge positiv zu sehen. Und wenn es anfängt, die Dinge positiv zu sehen, dann wird eine ganz neue Kreativität und auch Kraft freigesetzt. Ist doch, es steht alles schon in der Bibel. Wer Dank opfert, wie heißt es? Bahnt einen Weg, ihn werde ich mein Heil schauen lassen. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Das ist ja alles schon seit 2000 Jahren und noch länger haben wir es zur Verfügung. Nur manchmal fehlt es ihm da heroben. Die Bibel ist ein Dankbüchlein. Das zweite hat er gesagt, die Bibel ist ein Lehrbüchlein. Das heißt, wenn ich was lese, kann ich mich fragen, Herr, was lerne ich da draus? Was kann ich mit dem jetzt in meinem Leben tun? Weil nur der das Wort nimmt und anwendet, das ist derjenige, der echten Glauben hat, sagt der Jakobus. Das ist der sein Haus auf Felsen baut und nicht auf Sand, wo es dann wieder gleich weggespült wird. Das dritte ist, die Bibel, sagt er, ist ein Bußbüchlein. Das heißt, wenn ich was lese, wo überführt mich Gott? Wo zeigt der Heilige Geist mir Dinge auf, wo ich sage, aha, okay, na, das mache ich eigentlich noch nicht so, wie es da drin steht. Und dann gehe ich zu Gott und tue Buße, bitte ihn um Vergebung und bitte gleichzeitig, dass der Heilige Geist kommt und mir Kraft gibt und die Dinge neu offenbart, damit ich so leben kann, wie Gott das vorgesehen hat. Und dann sagt es die Bibel auch noch ein Betbüchlein eben, in dem wir die Dinge vor Gott bewegen, auch für andere beten und das, was wir gesagt haben, auch im Gebet diese Welt immer wieder vor Gott bringen. Weil es sind unsere Gebete, die diese Welt in der Balance halten. Weil der Feind versucht alles, um diese Welt zu zerstören. Und wenn wir in die Welt hineinschauen, dann sehen wir das ja auch leider allzu oft. Und da können wir mit unseren Gebeten was verändern, hineinwirken. Und dann haben wir noch so verschiedene Gebetsformen angeschaut und haben gesagt, beim Gebet geht es immer um unsere persönliche Beziehung mit Gott. Das ist die eine Seite, wo man sich immer wieder bewusst machen darf, was für ein Vorrecht es ist, mit so einem Gott durchs Leben zu gehen, jemanden an der Seite zu haben und so weiter, dankbar zu sein, zu wissen, hey, dieses Problem muss ich nicht alleine lösen, sondern Gott ist bei mir und er hilft mir und manchmal auch, wenn es schwierig ist, aber er gibt mir die Kraft, da durchzugehen. Aber es ist auch immer Reich Gottes. Und das ist das, dass wir für unsere Stadt beten, für die Menschen in unserer Stadt, für unsere Familie und Gott vertrauen, dass er hineinwirkt. Und je mehr wir beten in diese Richtung, umso mehr wird der Feind und seine Mächte zurückgedrängt. Amen. Ich bin momentan auch gerade dran, die Bibel wieder neu durchzulesen. Wenn man so 3 Kapitel im Alten und 1 Kapitel im Neuen so pro Tag liest, dann kann man so in einem Jahr ungefähr die ganze Bibel durchlesen. Und ich habe da im Lukas-Evangelium gelesen vor kurzem und da ist mir was so aufs Herz gefallen und groß geworden und über das möchte ich mit euch heute reden. Es geht noch einmal um dieses Thema Gebet und Glaube. Weil ich bei mir selber gesehen habe, und das hat mich eben diese Bibelstelle überführt, weil es auch im Bußbüchlein ist, die Bibel, dass ich in vielen Bereichen bete, aber das den Eindruck habe, dass ich meinen Glauben nicht verbinde mit dem Gebet. Wisst ihr, man kann beten, dass man sagt, Herr Jesus, geh meinen Kindern nach und hilf ihnen, weil das ist alles so eine Katastrophe. Bitte tu doch was, wo man so nach dem Motto, hoffentlich tut Gott was. Und wenn ich lang genug ihn bitte und bettel, dann lässt er sich erweichen und sagt, na okay, bevor man noch auf die Nerven gehst und lästig bist, machen wir es halt. Aber es ist ein kompletter Schmarrn. Gott will die Dinge mehr wie wir, wenn wir nach seinem Willen beten. Gott will mehr wie du, dass dein Mann, dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder, deine Verwandten, deine Eltern errettet werden. Viel mehr, wie du das willst. Wir müssen ihn gar nicht erst überzeugen, sondern wir helfen durch unsere Gebete, dass er legal hineinwirken kann oder das umsetzen kann, sozusagen, was Jesus Christus schon getan hat. Weil wir diejenigen sind, der Himmel gehört dem Herrn, heißt in den Psalmen, glaube ich. Psalmen, glaube ich, steht es drin, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Lass uns das anschauen miteinander. Das ist die Stelle im Lukas, Kapitel 18. Das ist das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe. Und da heißt es, eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr sagte, also Jesus, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er, der Richter, schließlich ein gerechtes Urteil fällt, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch, wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Das ist eine sehr interessante Stelle, weil irgendwie ist es auf der einen Seite komisch, weil da steht in der Einleitung, er zeigt ihnen, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Und dann sagt er eigentlich, hey, Gott wird den Menschen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, in Kürze, schnell zum Recht verhelfen. Er wird nicht lange zögern, je nachdem, welche Übersetzung du liest, sondern er wird ihnen sofort zum Recht verhelfen. Das ist irgendwie ein bisschen ein Widerspruch. Und dann sagt er so einen Schlüsselvers und er sagt, doch wird der Menschensohn, wenn er kommt, diesen Glauben finden auf der Erde. Lass uns das ein bisschen miteinander anschauen. Das hat mich einfach sehr angesprochen, weil erstens einmal hat es mich begeistert. Da haben wir gedacht, wow, auch da wieder sagt Gott, hey, wenn sogar ein ungerechter Richter jemanden Recht verschafft, weil jemand nicht aufgibt und ständig anklopft, um wie viel mehr wird Gott seinen Kindern Recht verschaffen? Die erste Lüge, der wir manchmal aufsitzen, ist das, dass wir manchmal oder oft so beten, und ich habe das bei mir selber auch gemerkt, als ob da oben ein ungerechter Richter sitzen würde. Oder beobachte mal deine Gebete. Wie oft kommen wir so mit Bitten und Betteln und würdest du nicht und tätest du nicht und du könntest doch und warum tust du nicht und wenn du doch würdest zu ihm, als ob er uns das nicht geben möchte, was uns eigentlich zusteht. Und Jesus sagt zu den Leuten, hey, horcht's zu, ihr habt einen Gott im Himmel, der möchte euch Recht verschaffen. Dessen Herz ist es, dir die Dinge zu geben, die du brauchst und die dir zustehen. Dessen Herz ist es, dass du und deine ganze Familie errettet werden. Dessen Herz ist es, dass deine Kinder im Glauben wandeln und zu hingegebenen Nachfolgern Jesu Christi werden, auf denen die Hand Gottes ruht und die Kraft Gottes sichtbar ist. Er will das. Und das war das Erste, wo ich dann auch schon Buße getan habe und gesagt habe, Herr, vergib mir, wo ich so bete, als ob ich dir was abbringen müsste. Als ob da oben jemand sitzen würde, der alles so für sich behält und nicht hergeben will. Und wenn du nur lang genug mit ihm kämpfst, so dann, ah, okay, dann kriegst du was. Gott ist nicht so. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Er ist dein Papa im Himmel. Er freut sich über dich. Im Gegenteil, er beschenkt dich sogar oft, ohne dass du irgendwas bittest und betest. Und an dem alleine sollten wir schon erkennen, wie die Nelly gesagt hat, das sind vielleicht nicht immer die Riesendinger, aber es sind so viele kleine Dinge. Manchmal fährst du mit dem Auto und da passiert was und du denkst, boah, Gott sei Dank, das ist sie gerade noch ausgegangen. Und wo du dann im Nachhinein denkst, danke, Herr Jesus, dass du da eingegriffen hast, weil das hätte böse ins Auge gehen können. Manchmal, ich denke, wie viele Dinge merken wir gar nicht, wo der Herr Sachen aus dem Weg räumt und du checkst es gar nicht, weil du so versunken durch die Gegend gehst oder sonst irgendwas. Er liebt es, uns Gutes zu tun. Und wenn sogar ein ungerechter Richter was tut, um wie viel mehr? Es gibt eine andere Stelle, wo er sagt, wenn ihr Menschen dir, also wer würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihm um ein Brot bittet oder eine Schlange, wenn es ihn um, was weiß ich, kann mich nicht mehr dran, um einen Fisch bittet. Und dann sagt er, wenn ihr, die ihr böse seid, ihr Menschen euren Kindern Gutes tut, um wie viel mehr wird es euer Papa im Himmel tun? Das ist sein Herz, so ist er. Er wartet eigentlich nur darauf, dass er unsere Gebete erhört und erhören kann. Und dann redet er auch davon, dass es aber trotzdem manchmal Geduld braucht. Er sagt zwar, er will uns in Kürze oder schnell zum Recht verhelfen, aber am Anfang lesen wir, er lehrt die Jünger, dass sie ausdauernd beten sollen. Das klingt fast wie ein Widerspruch. Ist es aber, glaube ich, nicht. Wir lesen im Daniel 3 so eine seltene Situation oder interessante Situation. Der Daniel beginnt zu beten und zu fasten, weil er weiß, dass Gott das Volk nach 70 Jahren aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückbringen wird in das verheißene Land. Israel und Juda sind ja beide, die Israel nach Assyrien verschleppt worden und Juda, also Jerusalem ist gefallen unter Nebukadnezar und die sind nach Babylon verschleppt worden. Und er beginnt da zu beten und Gott zu bestürmen und fastet und nach 21 Tagen beten und fasten erscheint ihm ein Engel. Und dieser Engel sagt zu ihm, dass Gott vom ersten Augenblick an, kannst du es im Daniel 3 nachlesen, vom ersten Augenblick an seine Gebete vor Gott erhört wurden. Und Gott seine Engel losgeschickt hat. Und dann sagt dieser Engel, der Gabriel war das, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und dann sagt dieser Engel, der Gabriel, zum Daniel, und er sagt, ich bin losgeschickt worden, aber dann ist dieser Engelsfürst über Persien, hat mir 21 Tage widerstanden. Ich konnte nicht durchdringen zu dir, bis mir der Erzengel Michael gekommen ist und mir geholfen hat und so eine Art diesen Fürsten besiegt hat und jetzt bin ich da. Was wäre, wenn der Daniel am 20. Tag das Handtuch geschmissen hätte und gesagt hätte, jetzt reicht's mir. Der Leberkässemmel, der schaut so traumhaft aus, ich halte es nicht mehr aus. Ein Beispiel einfach, dass wir manchmal nicht sehen, was im Geistlichen vor sich geht. Weil das für uns vielleicht nicht verborgen ist, aber wir sollen trotzdem dranbleiben. Und wenn wir dranbleiben, dann dürfen wir auch wissen, dass Gott dafür sorgen wird, dass diese Gebete durchbrechen. Ich glaube, im Neuen Testament ist die Situation etwas anders. Ich glaube, wir kämpfen immer noch gegen solche Mächte und Dämonen. Das wissen wir, steht im Wort Gottes. Aber ich glaube, dass wir eine andere Vollmacht haben, wie es im Alten Testament noch der Fall ist, weil Jesus Christus den Feind entmachtet hat. Aber nur als Beispiel, dass uns bewusst wird, dass wir nicht aufgeben, wenn Gott uns was aufs Herz gelegt hat oder wenn wir für Dinge beten. Im Vers 7 bis 8, das haben wir ja schon drüber geredet, dass er uns Recht verschaffen will. Er will sein Reich bauen und der Teufel versucht natürlich alles, dass das nicht passiert. Johannes 10,10 ist diese berühmte Stelle, wo Jesus sagt, der Teufel kommt, ist gekommen, um zu rauben, zu stehlen und zu morden. Das ist sein Kernauftrag. Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Das tut er mit allem und mit jedem, selbst wenn es am Anfang positiv ausschaut. Aber schlussendlich wird es in der Katastrophe ändern, weil er ein Zerstörer ist. Und es ist sein einziges Ziel zu zerstören. Und dann sagt er, aber ich, Jesus, bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben in der Fülle. Und er selber sagt über sich, dass er gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Einer seiner Aufträge war, genau das zu tun, nämlich den Teufel zu entmachten und uns freizusetzen wieder in das hinein, was Gott für uns vorgesehen hat. Aber wo hängt es denn jetzt? Also, wir wollen, dass Gottes Wille geschieht, Gott will, dass sein Wille geschieht. Warum dauert es manchmal so lange oder warum erfüllt sich es nicht? Und diese Stelle hat mich einfach sehr angesprochen, wo der Jesus Christus selber sagt, er erklärt alle diese Dinge, er sagt, Gott will euch Recht geben und dann sagt er, ich sage euch, er wird den Recht verschaffen und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Wie viele findet Jesus, die ihm wirklich im Glauben beten? Die aus dieser Perspektive heraus, dass Gott uns die Dinge von Herzen geben will, zu ihm kommen und beten. Wenn du das Alte Testament anschaust, dann siehst du, wie viel Mist Israel gebaut hat. Die waren ja ständig nur damit beschäftigt. Manchmal wird da, ich habe jetzt gerade das Buch der Könige wieder gelesen und die Chroniker, da wird da manchmal schlecht fast, wenn du das liest. Da kommt der König und hat nur getan, was gegen Gott war. Dann kommt der Nächste und macht genau gleich weiter. Und dann kommt wieder einer und führt den Götzendienst ein. Und dann kommt endlich einer, der das Ganze wieder, das Volk so zum Herrn zurückführt. Aber der Nächste, der kommt, der macht schon wieder das Gegenteil. Und trotzdem, im Alten Testament, jedes Mal hat das Volk Gott wieder erbarmt. Manchmal haben sie dann zu ihm gerufen und geschrien und er hat jemanden geschickt, der das Volk gerettet hat, einen König, der das wieder alles in Ordnung gebracht hat. Manchmal sogar, ohne dass sie gebetet haben oder zu Gott geschrien haben, weil ihn das Volk erbarmt hat. Und wie viel mehr mit dir, weil du sein Kind bist. In Römer 8, dort heißt es, wenn Gott sich schon unsere erbarmt hat, als wir noch seine Feinde waren, also bevor wir uns bekehrt haben, Sünder, die gegen ihn gearbeitet haben, um wie viel mehr ist jetzt Gott mit uns, nachdem wir Buße getan haben und umgedreht haben und seine Kinder sind? Um wie viel mehr, ist doch logisch, oder? Macht doch Sinn. Jetzt bin ich sein Kind. Ja, wenn er schon, wo ich noch nicht sein Kind war, so gnädig war mit mir, um wie viel mehr jetzt, wo ich in dieser Beziehung mit ihm lebe. Aber glauben wir das? Glauben wir das wirklich auch im vollen Bewusstsein von dem, was Gott da tun will? Was ist Glaube?
Von dem übertreibt seinen Pastor noch nicht.
Genau. Martin hat den Hebräer 11 zitiert. Und im Hebräer 11, wenn du das liest, dort heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Jetzt frage ich dich, wie sehr rechnest du, dass sich deine Gebete erfüllen? Oder wie sehr hoffen wir halt, dass sich unsere Gebete erfüllen? Und wie sehr beten wir halt, weil wir es, ja, gehört irgendwie dazu? Mich hat es einfach wieder neu herausgefordert zu sagen, hey, wenn ich bete, dann bete ich ja zu jemandem. Und ich bete zu jemandem, der darauf wartet, dass er meine Gebete erhören kann. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du nicht betest, dass der Herr den Nachbarn umbringen soll und oder sonst irgendwas. Ich gehe davon aus, dass du betest, die Bete nach dem Willen Gottes betest. Okay? Der Jakobus sagt uns, wenn wir aber beten, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, wenn wir beten, nur nach unseren eigenen Vorstellungen, weil wir es für unsere eigenen fleischlichen Dinge so eine Art verschwenden wollen. Ja, aber wenn wir nach seinem Willen beten, wenn du für deine Kinder betest, dann betest du nach seinem Willen. Wenn du für deinen Ehepartner betest, betest du nach seinem Willen. Wir beten nach seinem Willen. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein, die Elberfelder Bibel sagt sogar, ein Überführtsein. Überführtsein heißt, dass man irgendwie so aufhört und denkt, ja, boah, habe ich ganz aus den Augen verloren, dass das Wirklichkeit ist, dass das real ist. Wir haben vor kurzem diese Stelle angeschaut im 2. Chroniker, wo der Elisa und sein Knecht da umzingelt sind vom feindlichen Heer. Könnt ihr euch erinnern? Und der Knecht ist völlig aus dem Häuschen und sagt, wir sind verloren, was sollen wir tun? Die feindliche Armee hat uns umzingelt, sie wollen den Elisa töten und wahrscheinlich mich auch, es ist vorbei. Und der bleibt ganz ruhig und cool, der Elisa, und sagt, hey, Herr, öffne doch seine Augen, damit er sieht, dass die mit uns sind, mehr sind wie die gegen uns sind. Und dann öffnet er dem Knecht die Augen und er sieht den ganzen Himmel voll mit feurigen Wagen und Rossen und englischen Engeln und Heerscharen, die da eingreifen. Und ihr könnt das selber das nachlesen. Das ist ein Riesensieg dann für Israel. Ein wichtiger Punkt bei dem ist auch, dass wir manchmal so komische Vorstellungen von Glauben haben. Wir denken, wir müssen irgendwelche fast Yoga-Übungen machen, damit unser Glaube, wie können wir unseren Glauben, wie können wir Glaube bekommen? Ja, du kannst durch das Wort Gottes im Glauben wachsen. Und du kannst vor allem im Glauben wachsen, indem du das tust, was im Wort Gottes drinsteht. Hebräer 5, ganz am Ende im Übergang zum Kapitel 6, heißt, dass diejenigen, die durch Anwendung dessen, was sie gehört haben, was sie aus dem Wort erkannt haben, ihre Sinne geschärft haben, das sind diejenigen, die die wirklichen Glauben haben und die auch das Wirken Gottes erleben werden. Im Römer Kapitel 12, Vers 3, dort heißt es, dass Gott jedem von uns, redet der Paulus darüber, dass wir uns nicht überschätzen sollen und so weiter, und dann sagt er, dass der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Was steht da? Jedem. Weißt du, was das auf Griechisch heißt? Jedem. Auch auf Hebräisch heißt es jedem. Und wenn sie auf Italienisch übersetzt, heißt es auch jedem. Jedem von uns hat Gott Glauben gegeben. Jedem Einzelnen. Du hast Glauben. Es ist nicht irgendwas, was zuerst kommen muss und irgendwie entstehen muss. Gott hat dir Glaube gegeben. Jedem von uns. Und wir haben viel Glaube. Du sitzt dich in eine 1000 Kilo schwere Blechkiste, die mit 100 km/h durch die Gegend pfeift. Da braucht man aber Glauben, hey. Weil wenn ich jetzt nicht glauben würde, dass das Zeug da, dass die das gescheit gebaut haben und technisch so weit ist, dass die Bremse funktioniert, wäre es ja Selbstmord, da hineinzusitzen. Oder gehe mal da in Tirol in diese Gondeln hinein, die dann so 100 Meter über dem Boden dahin fahren. Du hast Glauben, sonst würdest du da nicht einsteigen, oder? Du glaubst es. Aber im Geistlichen tun wir uns manchmal vielleicht schwerer, diese Dinge so zu nehmen, als ob sie bereits da wären. Glaube heißt, wie wir vorgelesen haben, mit etwas rechnen, eine Erwartung haben. Unser Sohn, der David, wo er noch klein war, der konnte immer 3 Tage vor Weihnachten nicht schlafen. Er ist im Bett gelegen und hat sich herumgewälzt und gesagt, es kribbelt immer so alles, weil er es kaum erwarten konnte, bis er endlich seine Geschenke bekommt. Und hätte nichts gekriebelt, wenn er gedacht hätte, naja, schauen wir mal, ob es Weihnachten was gibt. Vielleicht war die Mama zu faul, was einzukaufen. Hoffentlich wird da was unter dem Weihnachtsbaum liegen. Das war keine Frage, ob da was liegt. Es war nur die Frage, was da liegt und wie groß es ist. Und ob es genau das ist, was ich haben wollte. Und das ist eigentlich diese Erwartung, von der die Bibel da spricht, wenn wir beten. Das heißt, dass wir eigentlich schon mit der Erfüllung rechnen von dem, was wir vor Gott bringen. Ihr versteht es mich richtig. Es geht darum, dass wir den Willen Gottes beten. Okay? Oh, wenn du so viel Glauben hast für den nächsten Ferrari, dann mag das auch funktionieren. Dann lass mich mitfahren, wenn es funktioniert einmal. Aber es geht um andere Dinge. Okay? Halleluja. Lass uns noch kurz in den Römer 4 gehen. Da redet der Paulus noch einmal und dann sind wir eh schon beim Schluss. Römer Kapitel 4. Und zwar von Vers 16 weg. Da sagt der Römerbrief, Da geht es um Verheißungen und ähnliche Dinge, um die Zusagen Gottes. Und dann sagt er, deshalb ist der Glaube entscheidend, damit die Zusage Gottes ein Geschenk aus Gnade bleibt. Und dann heißt es weiter, dass eben der Abraham der Vater vieler Völker ist und dass dies geschehen ist, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. In Existenz ruft, was nicht da ist. Und dann heißt es weiter über Abraham, dass Abraham Gott geglaubt hat und an dieser Hoffnung festgehalten hat, obwohl er es hoffnungslos schien. Weil er hat ihm die Verheißung gegeben, dass er einen Sohn bekommen wird, einen eigenen Sohn. Und weißt du, wie alt er war, als er die Verheißung bekommen hat? 75, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und weißt du, wann sie erfüllt wurde? Na, da hätte er nur 5 Jahre gebraucht. Mit 99. Oder die Sarah war fast 100, kann sein, dass er schon älter war, in dem Bereich. Aber, hier bin ich, Herr, sprich, ruft dich gerade jemand an, Reiko?
Mich?
Nicht? Okay, gut. Kein Problem. Und, wo waren wir jetzt? Vers 20 heißt, hey, ausschalten, nicht reden. Im Vers 20 heißt es, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Jetzt ist Abraham jeden Tag auf die Knie gegangen, 25 Jahre lang oder noch mehr, hat gesagt, Herr, schenk uns einen Sohn. Herr, bitte schenk uns einen Sohn. Herr, mach die Sarah schwanger. Herr, ich weiß, du wirst das noch einmal machen irgendwann in der Geschichte, da wird die Jungfrau schwanger werden. Mach die Sarah schwanger. Was glaubst du, wie die Sarah schwanger geworden ist? Weil die zwei im Glauben, und damals hat es noch kein Viagra gegeben, das getan haben, was Gott gesagt hat. Und sie haben es relativ lang getan, wahrscheinlich auch. Und ich hoffe, sie haben es genossen miteinander. Ja, ich meine, 25 Jahre, da könntest du dann schon verzweifeln. Ja, die Bibel ist ganz praktisch und ganz klar. Wenn ich von etwas überzeugt bin, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit dazu, dann tue ich auch genau das. Glaube, in Jakobus 2 heißt es, dass wir den Glauben an unseren Werken erkennen können. Und wenn Glaube nicht Schritte setzt, dann ist es kein Glaube. Dann ist es ein Hoffen, dass irgendwas vielleicht geschehen würde. Und der Abraham hätte seinen Sohn nicht bekommen, wenn er diese Form von Glauben gehabt hätte. Weil der Jakobus hat ein strenges Urteil, er sagt, solch ein Glaube kann niemand retten. Zu nichts nütze. Aber wenn ich mit was rechne, wenn ich überzeugt bin davon, also meinem Sohn am 24. der musste nicht sagen, hey, jetzt gehen wir dann zur Bescherung. Der ist wie ein 100-Meter-Sprinter in den Startlöchern gestanden, bis diese Türe endlich aufgeht, weil er gewusst hat, da drin ist was. Und wenn wir diese Überzeugung haben, dass unsere Gebete vor Gott sind und er sie erhört und dass er sie uns auch das schenken will, um das, was wir ihm gebeten haben, dann sind wir bereit, auch Schritte zu setzen. Dann musst du vielleicht einmal mit deinem Nachbarn reden, für den du seit 10 Jahren betest. Oder Ähnliches. Ich möchte dich einfach uns herausfordern, lass uns neu im Glauben auch Schritte gehen. Wenn du heute oder am Montag in der Früh einen Anruf von einer Bank bekommen würdest und die sagen, wir haben dein Konto für sie mit 1 Million Euro, dann kannst du ein Millionär sein und das Geld nie bekommen, wenn du nicht hingehst und das Geld holst. wenn du es nicht abhebst, wenn du es nicht glaubst, wenn du sagst, ah, Blödsinn, wer wird mir schon 1 Million Euro schenken? Kann gar nicht sein. Erst wenn unser Glaube tätig wird, dann erfüllen sich auch diese Dinge. Und so möchte ich uns herausfordern, auch ganz neu Gott zu vertrauen, dass wir im Glauben beten, dass wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen, dass wir dranbleiben, weil Gott hat den Zeitpunkt, wo es geschehen wird, und dass wir, was ist das Letzte, auch Schritte gehen in diese Richtung. Amen. Lass uns beten miteinander. Was habe ich gedacht, hier geht's. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns wieder neu diesen Glauben schenkst. Herr Jesus, wir beten, dass wir eine neue Offenbarung haben von deiner Güte und einfach auch neu verstehen, wie sehr du uns liebst und wie sehr du für uns bist. Herr, ich komme jetzt an gegen alle falschen Gedankengebäude, die da sind, wo der Feind uns vorlügt, dass Gott uns nicht segnen will, weil wir nicht gut genug sind, weil wir nicht oft genug die richtigen Dinge tun und. Herr, wir reißen diese Gedankengebäude ein. Alles, was der Feind da versucht aufzubauen. Und wir sagen dir, Herr, wir danken dir, dass wir Glauben haben. Glauben heißt einfach dir vertrauen und wir vertrauen dir. Und ich danke dir, dass wir auch neuen Mut haben, Schritte zu gehen. Dass die Dinge, die wir beten, wir auch bereit sind, einen Schritt vorwärts zu tun, Herr, und dir zu vertrauen. Und setzt du neue Gebetserhörungen frei. Herr, du sagst selber in deinem Wort, dass du nicht lange zögern wirst, sondern dass du schnell denen zum Recht verhelfen wirst, die Tag und Nacht zu dir rufen. Und ich danke dir, dass wir als dein Volk das neu ergreifen können und leben können, Herr, zum Segen für uns und für die Menschen. In Jesu Namen. Amen. Das funktioniert natürlich nur, wenn du ein Kind Gottes bist. Du bist ein Kind Gottes, wenn du dein Herz öffnest, Buße tust für deine Sünden und Jesus Christus einlädst, in dein Leben zu kommen und seine Sündenvergebung annimmst für dich, das Geschenk annimmst. Und wenn jemand da ist, der das noch nicht getan hat, dann komm einfach nach vorne, dann beten wir miteinander. Wenn dich was angesprochen hat in der Predigt, dann komm auch nach vorne, lass uns miteinander beten oder such dir jemanden. Essen noch gemeinsam, da kann man toll auch beim Tisch miteinander beten. Vater, ich segne jetzt jeden Einzelnen, der da ist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.